Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon ist heute Dorothee Kimmich. Und zwar anlässlich der Poetikdozentur 2023. Und heute ist unser Gast Christian Baron. Christian Baron ist in einer Familie aufgewachsen, wie wahrscheinlich nicht viele sie kennen, in Kaiserslautern. Sein Vater war Möbelpacker von Beruf, aber auch alkoholkrank, manchmal freundlich, oft aggressiv. Die Mutter litt an Depressionen und sein Debütroman Ein Mann seiner Klasse erzählt von dieser Kindheit in Kaiserslautern, ohne den Eindruck zu erwecken, dass man eine solche Kindheit ohne fröhliche, glückliche, freundliche Momente durchlebt, aber auch ohne so eine Kindheit zu beschönigen. Für Ein Mann seiner Klasse bekam Christian Baron den Hamburger Klaus-Michael-Kühnen-Preis. Es gab Theaterstücke in verschiedenen Städten in Deutschland, ein Hörbuch und jetzt, in diesem Jahr, im Sommer, wurde der Fernsehfilm zu Ein Mann seiner Klasse abgedreht, sodass man ihn im Frühjahr 2024 anschauen kann. Außerdem war Christian Baron 2020 Arbeitsstipendiat im Bereich Literatur des Landes Rheinland-Pfalz und 2021 des Berliner Senats. Er ist zusätzlich zu seinen literarischen Texten, die er bisher veröffentlicht hat, auch noch ein Essayist und Journalist. Er hat viele Zeitungsartikel für die Wochenzeitungen Rheinland-Pfalz und das Neue Deutschland geschrieben. Von 2018 bis 2021 war er Politikredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Und jetzt, Christian, eine Poetikdozentur in Tübingen. Wie fühlt sich das an?
Oh, das kann ich noch immer nicht so richtig glauben, dass das tatsächlich stattfindet. Bei dem ersten Vortrag jetzt habe ich auch meinen Lehrer schon getroffen, der mich schon kennt, seit ich als 15-Jähriger in seinem Unterricht saß, ganz scheu und zurückhaltend. Und er hat mir gestern gesagt, für mich ist das hier ein Traum. Und dann habe ich gesagt, ja, da hast du mir aber die Worte vorweggenommen, denn für mich ist es das genauso. Es ist ganz wundervoll, auch wie ich hier aufgenommen werde. Ich bin sehr glücklich damit.
Komischerweise sagen manche andere Autorinnen und Autoren, die ich schon gefragt habe, dass es eigentlich kein Traum ist, sondern eher ein Albtraum. Weil sie die Uni scheuen, weil sie die Studis gar nicht immer mögen, weil sie die Professoren und Dozentinnen noch weniger mögen und weil sie insgesamt übrigens auch gar keine guten Erinnerungen an ihre eigenen Schulzeiten und Universitätszeiten haben und deshalb so eine Scheu entwickeln, wieder an die Uni zurückzukommen und hier zu sprechen und auch einen richtigen Ton zu finden.
Ich habe versucht, mich davon freizumachen, so gut es geht, eben einfach, weil ich weiß, dass das in erster Linie eine Auszeichnung ist, das hier zu machen. So nehme ich das wahr und du hast von Anfang an mir auch gesagt, es geht jetzt hier nicht darum, dass ich in den Wettstreit darum gehe, wer hier die besseren Literaturtheorie-Seminare gibt, sondern dass es darum geht, aus meiner eigenen Praxis und meiner eigenen Sicht auf die Literatur und auf die Poetik zu erzählen. Und das ist etwas, was mir beim Schreiben, beim Vorbereiten wirklich Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also gar nicht im Entferntesten ein Albtraum, sondern ich trete ja in ganz unterschiedlichen Kontexten auf. Ne? Mhm. Das sind Schullesungen, mache ich besonders gerne, mit Schülerinnen und Schülern über meine Themen zu sprechen, ist beglückend. Dann bin ich bei Gewerkschaften, Sozialforen, aber ich bin hin und wieder auch mal eingeladen in universitären Kreisen und da habe ich natürlich nicht immer nur die perfektesten aller möglichen Erfahrungen gemacht, weil das ganz klar ist, dass es Menschen sind ganz unterschiedlich, aber ich mache es gerne, weil ich mich gerne mit jedem auseinandersetze, der sich für meine Texte interessiert. Und wenn dann auch noch ein so spezieller Blick wie der akademische Blick auf diese Texte stattfindet, dann lerne ich da immer auch sehr, sehr viel.
Du hast es gestern Abend auch gesagt, dass du annimmst, dass viele Leute im Raum sitzen, die nicht die gleiche politische Überzeugung haben wie du, dass du mit manchen sogar schon gesprochen hast, also unter anderem auch mit dem Vertreter unseres Sponsors, der Wirt GmbH und Co. KG, beziehungsweise der Wirt Stiftung, die das Ganze möglich macht, muss man vielleicht auch ab und zu nochmal dazu sagen, dass das keine rein universitäre Veranstaltung ist. Und du hast direkt auch diese Gespräche adressiert und gesagt, wir sind nicht der gleichen Meinung politisch. Die Leute reagieren aber nicht aggressiv oder unangenehm betroffen. Also sie scheinen sich auf dich einzulassen. Obwohl du ja schon Thesen hast, die tatsächlich nicht jeder teilt.
Ja, durchaus. Es ist auch... Der Ton macht die Musik. Das ist auch in diesem Bereich so, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Es ist ja so, dass ich klar Thesen vertrete, die bei weitem bislang zumindest nicht mehrheitsfähig sind teilweise. Ich habe mich relativ früh sehr weit links politisiert, schon in meinem Studium. Das hat bei mir rein biografische Gründe. Eben als jemand, der in Armut aufgewachsen ist, habe ich noch immer diesen Blick darauf und sehe, dass das ein Riesenskandal und Problem ist, das bekämpft werden muss. Und das geht nicht mit rechten Mitteln in irgendeiner politischen Weise, sondern da sehe ich schon die Lösung auf der linken Seite. Und die Offenheit, die entsteht bei den Menschen, die nicht meiner Meinung sind, dadurch, dass ich es konkret mache, so nehme ich es wahr, dass ich auch immer klar mache, es geht mir auch immer um eine Differenzierung. Es ist ja keine Einseitigkeit deswegen, weil man eine klare politische Haltung hat. Also ich will, Beispiel mein Vater, der eben dann ein, du hast es gesagt, geprügelt hat, aber auch sehr viele schöne Seiten hatte. Und ich habe mittlerweile die, zum Glück die Fähigkeit entwickelt, da die Ambivalenz zu sehen, sie zuzulassen und sie dann auch nur literarisch zu verarbeiten. Das kommt beim Publikum so an, dass man da andocken kann, glaube ich.
Also der Eindruck war sehr stark ist und die Leute lassen sich von dir was sagen. Finde ich verblüffend. Ich habe übrigens tatsächlich auch eine Reaktion gehabt, die sehr überraschend war. Eine Lehrerin hier aus der Tübinger Umgebung, die im Grunde sehr engagiert ist, kam auf mich zu und hat gesagt, endlich mal kein Lehrerbashing von jemandem, der hier spricht. Ich habe mich so gefreut und ab morgen strenge ich mich wieder an.
Oh, das ist ja ein Traum. Das ist wirklich ein Traum.
Und das ist eigentlich klasse. So was passiert da eigentlich. Eine Stärkung derjenigen Institutionen, die in irgendwie auch verantwortlich sind dafür, dass das Leben nicht so verlaufen ist, wie vielleicht bei vielen, die mit dir ursprünglich Fußball gespielt haben.
Ja, definitiv. Und das ist ja auch dann das Spannungsverhältnis, in dem ich mich bewege. Mehrere Menschen haben mir das ja auch schon gesagt, dass sie es besonders interessant finden, dass ich mit meiner Geschichte und meinen Geschichten ausgerechnet an der Uni Tübingen dann auch jetzt bin, mit einem Publikum, eben bei dem viele meine eigene Herkunft nicht so gut kennen. Aber dieses Wandeln zwischen den Welten, das funktioniert bei mir mittlerweile relativ gut. Das war aber lange Jahre nicht der Fall. Ich bin jetzt in dem Alter, in dem ich mit vielen meinen Frieden gemacht habe und umgekehrt auch. Also dass auf einer Humorebene diese Dinge stattfinden. Wie wenn ich eben zu den alten Fußballkollegen in Kaiserslautern dann doch nochmal hingehe, mit denen ab und zu mal kicke, dass dann, weil wenn ich dann mal im nicht im Dialekt spreche, was dort selten vorkommt, aber dann rutscht mir doch mal was Standarddeutsches raus und dann sagen die, oh, der Herr Doktor wieder. Und so ist es umgekehrt dann auch, wenn ich dann auf einmal anfange, pfälzisch zu reden am Telefon oder auch so vor meinen Berliner Freunden, dann lachen die dann auch darüber, aber es verletzt mich nicht mehr, weil wir einen Umgang damit gefunden haben. Und das ist ja das Wichtige, dass etwas, was da auch wieder das Konkrete, das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene ja auch eine Rolle spielt, dass bestimmte Milieus und Lebenswelten keinen Kontakt mehr zueinander haben, wenn ich da ein Vermittler sein kann. Und zwar nicht nur mit meinen Texten, sondern auch mit meinem Auftreten bei zum Beispiel Poetikvorlesungen, dann habe ich ja doch eine Funktion, mit der ich mich identifizieren kann.
Du hast gestern aber auch lang über Scham gesprochen, anhand von Texten, die du selber gelesen hast und die dich dann berührt haben. Also Annie Ernaux, die ja so ein bisschen in den großen Bereich dieser Autosoziobiografie, wie wir das gerade zurzeit gerne nennen, gehört oder vielleicht sogar die Begründerin dieses neuen Genres, wenn es eines ist. Und das Thema, das ist ein Titel eines ihrer wichtigsten oder wichtigen Bücher. Und du hast ja schon einige Zeit genommen, um über diese Scham zu sprechen, die zumindest mal Annie Ernaux nie losgeworden ist.
Mich hat das in ihrem Werk wahnsinnig beeindruckt. Mhm. Und dass sie auch bis heute, sie darf das ja sagen, weil er auch groß gefeiert wurde, dass sie jetzt eben über 80 ist und trotzdem noch darüber spricht, dass sie das immer noch nicht losgeworden ist. Sie hat nun wirklich jetzt über Jahrzehnte hinweg, führt sie ein Leben, in dem sie eigentlich angekommen scheint, aber es doch nicht ist. Und das hat mich tief beeindruckt, weil ich da auch meinen Frieden damit machen konnte, zu sagen, ja, wahrscheinlich werde ich das auch nie ganz los, aber es komplett zu verschweigen hilft ja auch keinem. Also thematisiere ich es gerne auch öffentlich. Und es gibt ja auch von verschiedenen Seiten immer wieder Angriffe auf diese Idee, auch offen darüber zu sprechen, dass man diese Scham empfindet, ne? Also auf der einen Seite kommen dann Leute, die sagen, ach, da drückt jemand auf die Tränendrüse. Naja, es ist damit eben nicht so einfach. Es ist ja jetzt nicht einfach ein negatives Gefühl an sich, sondern auch wahnsinnig komplex, weil es sich oft mit so etwas verbindet, wie ich verdecke die Scham dadurch, dass ich mich arrogant gebe oder zurückhalten und mit Leuten nicht rede, und dann wird man auf eine Art wahrgenommen, wie man gar nicht wahrgenommen werden will. Und von links kommt häufig dann meinen linken Freunden der Vorwurf, du machst hier das harte Thema der Armut zu einem Gefühl, zu einer Gefühlsduselei, wenn du über Scham redest. Naja, okay, aber ich empfinde es so, ich empfinde es auch als mein Recht, so zu sprechen. Ich bin ja nicht der Klassensprecher für eine ganze soziale Klasse, sondern ich erhebe meine eigene Stimme, und da kann ich nur von dem reden, was ich empfinde und was aus meiner Sicht zu diesem Thema gehört. Und das lasse ich mir dann auch nicht nehmen und spreche sehr gerne auch in Tübingen dann offen darüber. Und dass Annie Ernaux mich da ermutigt, das hilft mir natürlich sehr.
Also das ist interessant, auch die interessanten Vorwürfe, das finde ich. Da müsste man vielleicht jetzt nochmal ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht ist diese Sendung gar nicht der richtige Ort, aber die Auseinandersetzung, die politischen Lager, die sich dann um Armut streiten oder sich der Armut annehmen wollen, und aber nur so, wie sie sich selber konzipiert haben, das ist natürlich auch mal ein interessantes Thema. Bevor wir aber jetzt hier in solche Diskussionen uns vielleicht auch verstricken würden, gibt es jetzt erstmal Musik, die hast du selbst ausgewählt, und würdest nach Queen und Radio Gaga auch sagen, warum?
Ja, sehr gerne.
We'll be right back.
Ihr hört Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle und unser Thema heute die Tübinger Poetikdozentur 2023. Zu Gast ist Christian Baron. Warum haben wir gerade Queen gehört?
Mein Vater war ein riesengroßer Queen-Fan und im Besonderen bewunderte er Freddie Mercury sehr, sehr, also den Sänger dieser Band. Und ja, ich sage immer, dass man kann ihm viel vorwerfen, aber er hatte durchaus einen sehr guten Musikgeschmack, denn ich höre mir das auch heute noch wahnsinnig gerne an. Auch die Verfilmung, die vor ein paar Jahren herauskam, hat mich natürlich nochmal ganz besonders in auch in mein Verhältnis zu meinem Vater hineingeschleudert. Vor allem, weil ich mir sicher bin, dass mein Vater schon in den 80ern gewusst haben muss, dass Freddie Mercury schwul ist. Und Freddie Mercury war auch jemand, der seine Männlichkeit wahnsinnig stark inszeniert hat. Und offenbar hat mein Vater das richtig stark, ja, es hat ihn angezogen in irgendeiner Weise. Und das hat mich als kleiner Junge natürlich auch unglaublich fasziniert.
Ist völlig unerklärlich eigentlich, passt auch überhaupt nicht zusammen, diese Männerbilder, wenn man das riecht. Es war ja nicht nur jemand, der sich homosexuell inszeniert hat, sondern schrill in jeder Hinsicht und absolut unbürgerlich und wahnsinnig fantasievoll und in völlig andere Richtungen, als man so eine konventionelle Anpassung an Männlichkeitsschemata bezeichnen könnte, oder?
Ja, es war aber ja auch eine gesellschaftliche Atmosphäre, in der er das ja nicht offen sagen konnte. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt zu seinen Lebzeiten das offen ausgesprochen hat, dass er diese sexuelle Neigung hat. Und dann konnte mein Vater sich vielleicht dahinter auch verstecken, dass man sagen könnte, ja komm, das wird hier, es sind doch nur Gerüchte, ist doch Quatsch. Natürlich hat er ganz viele Frauen wie jeder Popstar. So, und so will ich natürlich auch, so sollte man doch sein. Also das deutet für mich alles natürlich trotzdem darauf hin, dass er vielleicht gerne auch ein anderer gewesen wäre. Also dieses so demonstrativ nach außen tragen, dieses Mann-Mann-Sein, wie man das so nennt, wie aus Hemingway-Romanen, so ein echter Kerl sein wollen. Ich glaube, so Leute wie mein Vater, die haben mit dieser Rolle auch ständig immer wieder gehadert, ohne es aussprechen zu können oder zu wollen.
Diese Seiten, die kommen im Buch ja auch immer wieder vor, die kommen auch gut raus, dass er offensichtlich jemand war, der am Spielen Spaß hatte, sogar an einer Verkleidung Spaß hatte, die du dir ausgesucht hast und dann gedacht hast, um Gottes Willen, das ist jetzt schiefgelaufen.
Ja, er hat mich mal von der Schule abgeholt bei einem Faschingsfest. Und normalerweise hat meine Mutter mich immer abgeholt und auf einmal steht da mein Vater vor der Tür und ich hatte mich noch nicht wieder umgezogen. Ich war nämlich als Frau verkleidet mit Kleidchen, Hütchen und Täschchen und dachte, mein Arsch hat jetzt aber Kirmes. Und dann guckt, er hat auch immer dieses Pokerface gehabt, beugt sich aber auf Augenhöhe runter und sagt dann wirklich so, hallo junge Frau, haben Sie meinen Sohn gesehen, so einen Blonden, den so risch. Und ja, auf einmal war ich im Spiel drin und dachte perplex, ja toll, dann mache ich da jetzt mit und sag ja, der hat mir vorhin unter der Rock geguckt, dahin ist er. Und so, und dann sind wir Hand in Hand weggegangen, ich habe mich auch nicht umgezogen und irgendwann habe ich ihm dann doch mal gesagt, Papa, findest du das nicht komisch, dass ich so ein Fummeltrinchen bin? Und dann beugt er sich wieder runter und sagt, Junge, das ist doch alles ein Spiel, wir sind hier im Fasching. Außerdem merkt er mal eins, egal was du bist oder mal wirst, Hauptsache ist bei allem immer, dass du deinen Stolz nicht verlierst. Das ist der Satz, der in mir natürlich auch bis heute nachwirkt, weil er selber diesem Satz nie wirklich selten gerecht geworden ist. Aber ich trage ihn trotzdem mit mir rum und gebe mein Bestes.
Also diese Vaterfigur, die eine wichtige Figur ist und die eine große, auch triste Rolle spielt in dem Text, ist allerdings nicht die einzige wichtige Figur. Die Mutter spielt ja auch eine große Rolle. Bisschen anders. Ist auch nicht nur, kann gar nicht nur eine liebende und fürsorgliche Mutter sein. Dazu hat sie nicht die Kraft, nicht die Zeit, aber auch nicht das Geld gehabt und auch wahrscheinlich gar nicht mehr die Energie und die Möglichkeiten. Ist aber eine, also auch eine besondere Frau eigentlich.
Ja, also das ist das Schöne. Sie widerspricht in vielen den Klischees, die man von Hausfrauen aus der sogenannten Unterschicht hat. Sie war früh sehr bildungsambitioniert, hat aus verschiedenen Gründen dann ihren schulischen Weg nach dem Hauptschulabschluss nicht weiterverfolgen können. Und dazu gehörte unter anderem, dass sie eine Fehlgeburt hatte, was ein wahnsinniger Schlag ins Kontor ist. Erstens unehelich schwanger und dann auch noch damals von einem Nicht-Deutschen. Also das war schon hart und ja, diese ganze Situation hat sie offenbar so überfordert, dass sie erstmal aus der Bahn kam. Aber sie hat heimlich weiterhin Gedichte geschrieben. Heimlich in dem Sinne, dass alle anderen es nicht wussten, ich auch nicht, aber meine Tante, ihre Schwester wusste davon. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ich als 8-9-Jähriger parallel im Nebenzimmer auch Gedichte geschrieben habe. Wir haben das, ich wollte meiner Mutter diese Gedichte auch irgendwann mal zeigen. Das beschreibe ich im Buch ja auch. Hat es mir irgendwann einmal vorgenommen und mich sogar dazu durchgerungen. Und an dem Abend, da war sie schon schwer krank, da ging es ihr nicht so gut und sagte, komm doch morgen früh wieder. Und an dem nächsten Morgen ist sie dann gestorben. Also das gehört zu der meiner eigenen Aneinanderreihung verpasster Gelegenheiten auch dazu, dass sie mir nie ihre Gedichte gezeigt hat, ich ihr nie meine, aber im Nachlass sozusagen habe ich dann ihre bekommen und ein paar davon sind im Buch auch verewigt. Das ist etwas, das ich ganz toll finde, weil wir auf das Cover von Ein Mann seiner Klasse ja auch ein Foto nicht des Vaters, sondern der Mutter mit einem gewissen Säugling, man kann sich vielleicht denken, wer das, das ist, draufgepackt haben, sodass sie ihr Traum von einem Gedichtband, den sie tatsächlich hatte, der aber für sie so wahrscheinlich war, wie ein Ticket zum Mond zu kriegen, der hat sich doch noch verwirklicht. Also sie ist da, auch da die Tatsache, dass sie einerseits depressiv war, also wirklich Depressionen hatte, andererseits aber auch ein Mensch mit unglaublicher Kraft war, weil sie die Co-Abhängigkeit, diesen Vater am Leben hielt, dass man ihm die Sucht, die Alkoholsucht nicht immer ansah. Sie hat uns Kinder durchgebracht und den Haushalt geschmissen. Das hat sie ja irgendwie hinbekommen. Mhm. Also auch da sind die Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen da.
Vielleicht passt deine nächste Musikwahl ganz gut. Jetzt hier What a Love haben wir als nächstes.
90er. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.
Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa. Ich bin hier im Studio mit Christian Baron, der neben Edouard Louis einer unserer Poetikdozenten im Jahr 2023 ist und heute eben zu Gast im Campusfunk Studio. Die Musik hat er selber ausgewählt und deshalb sagt er auch gleich noch was dazu.
Ja, gerade als ich es wieder gehört habe, da habe ich gleich das Bedürfnis gehabt, das ganz laut aufzudrehen. Bin sofort wieder in den 90ern, als ich Grundschüler war und mit meiner Sandkastenliebe zusammen hinten in dem kleinen Gartenschuppen, den unser Wohnhaus, unser Mietshaus hinten hatte, Dann haben wir die Puppen tanzen lassen, richtig gefeiert. Und weil diese Eurodance-Sounds der 90er, die luden dazu ja auch ein, dass man eskaliert.
Ja. Im Sandkasten. Aber vielleicht kommen wir jetzt genau auch von der Familie, zu der natürlich viele andere noch gehören würden, vor allem dein Bruder und deine Schwestern. Trotzdem würde ich gerne noch über andere Ereignisse, Dinge oder Institutionen in deiner Kindheit sprechen, über die du ja auch ausführlich berichtest und erzählst, nämlich Schulen, Lehrer und die Art und Weise, wie man auf eine Schule überhaupt kommt oder eine weiterführende Schule kommt und wem man dort begegnet und wie man behandelt wird oder nicht man, sondern wie du behandelt worden bist.
Ja. Was mir immer besonders wichtig ist, klar zu sagen, ist, das, was alle eigentlich sehen können, die damit sich beschäftigen, dass wir ein sozial ungerechtes Bildungssystem in diesem Land haben, das nicht naturgemacht ist, sondern menschengemacht, und wenn man wollte, ließe sich das durchaus ändern. So, da müsste man jetzt auch eigentlich mehrere ganze Sendungen drüber machen, aber die Fakten sprechen da klar für sich. Menschen mit meiner sozialen Herkunft haben es eben sehr schwer, oder ich würde sogar sagen, es ist der politische Wille, dass Menschen wie ich eigentlich nicht an Gymnasien gehen oder studieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir sind keine Ständegesellschaft, in der gar nichts geht, sondern eine Klassengesellschaft, in der in einem ungerechten System Menschen Handlungsspielräume haben. Und das habe ich erfahren. Also Lehrerinnen und Lehrer, auch Sozialarbeiter, die an bestimmten Schulformen dann auch tätig sind, die können, wenn sie richtig hinsehen und die Möglichkeiten und die Zeit haben, Leuten wie mir helfen. Und das ist so wichtig, immer wieder zu betonen, weil ich ja ungefähr weiß, wie hart der Lehrerjob zum Beispiel ist. Deswegen sage ich dann immer, das ist für manche dann auch überraschend, ihr könnt den Unterschied machen, ihr seid wichtig, euer Job ist nicht egal. Das ist ganz, und wenn ihr nur einen wie mich, einen einzigen von 100 da rettet, für diesen einen Menschen macht das so wahnsinnig viel aus. Deswegen betone ich das immer sehr, sehr gerne, und ich selber hatte dann das Glück, weil ich zwar eine Gymnasialempfehlung auf dem Grundschulzeugnis hatte, aber mich kein Gymnasium aufgenommen hat. Da war dann, die sagen ja dann nicht die Leistungsanforderungen und so, sondern da versteckt man sich hinter sowas wie, wir sind schon voll ausgebucht. Aber die informieren sich natürlich vorher, was das für ein Kind ist, das da kommen soll. Und dann war, nein. Und dann gibt es aber in Kaiserslautern, in Rheinland-Pfalz, gab es da auch schon die Schulform der Gesamtschule. Und da bin ich angenommen worden mit großer Tatkraft meiner Tante vor allen Dingen, die da sich ins Zeug gelegt hat, dass die mich annehmen, mein Bruder gleichermaßen. Und das ist eine Schule, in der nicht von Anfang an festgelegt wird, ob man mal Abitur macht oder nicht, sondern man wartet ein paar Jahre und sieht, wie entwickelt es sich. Und dann gibt es die Möglichkeit an der gymnasialen Oberstufe. Und das war für mich wahnsinnig wichtig, denn ich war da unter meinesgleichen, mehr oder weniger. Also Leute aus meinem Block waren auch in dieser Schule. Wäre ich auf ein Gymnasium gekommen, wäre ich vielleicht wirklich untergegangen, weil ich total fremd gewesen wäre. Da wären nur Leute gewesen, mit denen ich in meiner Lebenswirklichkeit kaum Anknüpfungspunkte habe. Vielleicht wäre ich nach einem Jahr wirklich untergegangen, auf eine Realschule gekommen, und da will ich gar nicht mehr vorstellen, was da noch passiert wäre. Deswegen war das für mich die Rettung.
Mhm. Ganz kurz muss man vielleicht noch dazu sagen, dass deine Mutter mittlerweile gestorben war, das hast du ja selber schon gesagt, und dass dein Vater auch nicht mehr da war und ihr Kinder deshalb bei eurer Tante aufgewachsen seid, die 29 war, als ihr dort angelandet seid, was wirklich eine große Leistung ist, und die dann eben auch dafür gesorgt hat. Wahrscheinlich kannte sie sich in dieser ganzen Schulwelt gar nicht gut aus und musste sich da richtig reinfuchsen, um rauszufinden, welche Schule da eigentlich dann am Ende doch noch sagen würde, wir nehmen den. Ich würde es gerne ein bisschen konkreter noch wissen, die Frage, ich hätte mich fremd gefühlt, ich hätte nicht anknüpfen können an das, was da, wenn ich ins Gymnasium gegangen wäre. Wie muss man sich das vorstellen, dass dass man nicht eine Freundschaft führen kann oder dass man sich nicht befreundet oder nicht leicht befreundet mit einem Kind, dessen Eltern Rechtsanwälte oder Ärztinnen sind.
Wenn der Schulwechsel ansteht, ist man ja in Deutschland so, in den meisten Bundesländern so 10 Jahre alt ungefähr, 10, 11. Und Kinder können schon sehr grausam sein. Das ja, da ist es so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, auf einer Gesamtschule sind dann ja ganz viele Leute und auch welche aus sogenanntem besserem Hause. Und da habe ich ganz konkret zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich für meine Kleidung sofort heruntergeputzt wurde. Also es war dann wahnsinnig wichtig, wer trägt welche Marken und wer kommt wie. Also manchmal kam es dann eben auch vor, dass ich auf einmal, weil eben morgens dann überhaupt nicht mehr die Zeit war, dann war da hier irgendwie ein Fleck auf der Hose oder ich hatte einen Pullover, der irgendwie ein Loch hatte, weil das zum 10. Mal getragen werden musste von anderen Geschwistern und Cousins schon. Das fällt Kindern sofort auf, dass man, wenn jemand anders ist. Und darauf stürzten die sich. Das war zumindest bei mir so. Das verstärkt sich eben dann durch diese soziale Klassenlage, wenn man dann auch direkt merkt, okay, ich bin anders als, nicht nur anders als du an sich, sondern auch noch ärmer als du. Ich habe weniger Geld. Und wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft und da ist es immer wichtig zu behaupten, jeder sei selbstverantwortlich für sein Glück. Das saugt ein Kind von klein auf natürlich in sich und das heißt, die Schuld sucht ein Kind bei sich und nicht bei irgendwem anders. Das ist ein unglaubliches soziales Leiden, das in einem dann im Schulalltag weitergeht, dass man sowieso schon von zu Hause kennt. Und deswegen bin ich froh, dass ich da ein paar Leute um mich rum hatte, die aus meinem Block kamen und wussten, okay, wir müssen uns jetzt einfach gegen diese Leute behaupten und das geht nur zusammen.
Bei Edouard Louis kann man ausführlichst nachlesen, dass es auch gar nicht mit einem Kleiderwechsel zu tun ist. Also, dass man dann sagt, gut, jetzt habe ich ein bisschen mehr Kohle, kann ich mir mal so einen Markenklamotten, sondern dass es wahnsinnig viel mit dem Körper selber zu tun hat, der sich gar nicht so schnell in einen neuen Klassenhabitus umwandeln lässt. Also er beschreibt, dass er erstmal 10 Kilo abnimmt, weil er vorher nur Junkfood gegessen hat und gelernt hat. Dann muss er überhaupt essen lernen. Und dann ist ein ganz großes Thema die Zähne und überhaupt das Gesundsein. Also auch ein Bewusstsein für sich selber zu sorgen und gesund zu sein.
Ja, gesund in körperlicher und seelischer Form, das ist das, was man ja in der Soziologie als Habitus bezeichnet, also was man gar nicht so richtig definieren kann, aber du hast es, glaube ich, schon in vielem gerade gut skizziert, dass man sieht das einem Menschen dann auch oft an, also wie es ihm generell geht und ob man sich in der Gegend wohlfühlt, in der man gerade ist und vor allen Dingen, ob man da zu Hause ist. Ne, das ist dieses Ding. Die Selbstverständlichkeit, mit der ein Mensch eine Tür, einen Raum betritt durch eine Tür, das ist zum Beispiel etwas, das ist ein Statement in aller Regel. Wie geht ein Jugendlicher in einen Klassenraum hinein? Ist das eine Pose? Ist das aufgesetzt? Ist es einfach spielerisch erlernt, dass man, ich gehe jetzt in diesen Raum und dieser Raum gehört mir? Ja, und wenn sich das dann fortsetzt, auch noch in Dingen wie den Zähnen, dass die Zähne sind da ein ganz zentrales Thema. Ich habe darüber ja auch in meinem ersten Vortrag gesprochen. Das hat auch Annie Ernaux schon thematisiert. Und die Frau ist ja wirklich dann nochmal mehrere Generationen nach Edouard Louis und mir, sodass, also vor uns. Das heißt, die für sie war das auch schon ein Thema und es ist bis heute für uns. Das deutsche Gesundheitssystem hat sich dann ja auch noch so verändert. In Frankreich wird es nicht wesentlich anders sein, dass ganz viele zahnärztliche Leistungen, weil sie besonders teuer sind, nicht mehr von der Krankenkasse übernommen werden. Dass man sagt, das sind ja kosmetische Eingriffe, die sind dann ja nicht so wichtig. Doch, also die sind sehr wichtig, vor allen Dingen, wenn es darum geht, für einen Jugendlichen Anschluss zu finden und nicht nur neben der finanziellen auch noch die kulturelle Teilhabe zu verlieren. Da hat die Politik offensichtlich entweder kein Interesse dran oder keine Ahnung davon. Da trifft oft beides zusammen. Da würde ich wirklich einfach auch mal empfehlen, dass nicht nur, ich habe wirklich nichts gegen Juristen und sowas, aber dass vielleicht auch mal ein paar mehr Menschen, die zum Beispiel soziale Arbeit machen, in die Politik gehen, das würde der Sache sehr helfen, weil die eine andere Wirklichkeit kennen. Die
um reale. Gottes Willen, wir haben so viele nicht Sozialarbeiter, brauchen wir unbedingt woanders. Nein, Quatsch.
Richtig, das stimmt. Das kann man die müssen ja nur 4 Jahre Parlament machen, dann sollen sie wieder den Job machen. Aber es ist ja wichtig, weil man soll Repräsentation nicht mit Repräsentativität verwechseln. Es muss ja keine 1:1 Entsprechung in der Bevölkerung geben im Parlament. Aber dass es wirklich quasi kein Mensch ohne Abitur mehr im Parlament gibt, sogar in sogenannten Arbeiterparteien wie der SPD sind dann eben nur noch Studierende. Studierte und Leute, deren Eltern schon studiert haben, das ist doch ganz klar, dass das ein Problem gibt und dass dann eine Entfremdung und ein Vertrauensverlust entsteht. Selbst wenn die eine bessere Politik machen würden, als sie es jetzt tun, wäre diese Kluft immer noch da. Das müsste sie ändern.
In Frankreich ist das wahrscheinlich sogar noch krasser, ehrlich gesagt, weil die ja so eine unglaubliche Elitenbildung haben, die so wahnsinnig reproduktiv ist in diesem zentralistischen Land. Und da gibt's sogar einen Ausdruck dafür. Die nennen die Leute les non-dents, die keine Zähne mehr im Mund haben. Und das ist geprägt worden von, ich glaube, François Hollande, der damals dafür natürlich unglaublich abgestraft worden ist, aber folgenlos geblieben die ganze Zeit. Und man kann, wenn man übrigens so Bücher liest wie deine oder wie die von Edouard Louis, dann bekommt man plötzlich einen Blick für die Zähne der Menschen in einem Land. Und wenn man in Frankreich in der Provinz auf den Markt geht, dann weiß man, wo man ist, sobald die Menschen den Mund aufmachen.
Ja, ja, richtig. Und zwar nicht nur, wenn Worte rauskommen, sondern schon davor. Das ist etwas, über das auch zum Glück jetzt mehr gesprochen wird, eben dank Annie Ernaux, dank Edouard Louis. Und das hat mich natürlich auch beflügelt, das selber zu thematisieren. Das eben jetzt immer wieder bei dem Thema Scham. Unglaublich, wie sehr einen die Scham lähmen kann. Dass wenn sie eine soziale Klassenscham ist, sich also die verschiedenen Ebenen miteinander vermischen. Ich habe da noch sozusagen das Glück, als Weißer geboren zu werden, also wenn da noch irgendwie ethnische Zuschreibungen hinzukommen oder im Falle von Edouard Louis eine Abweichung in Form der Homosexualität, da potenzieren sich dann die Leiterfahrungen und es ist wahnsinnig schwer, dann da rauszukommen. Ohne fremde Hilfe geht das überhaupt nicht.
Vielleicht noch eine ganz kurze Frage oder auch ein konkretes Beispiel. Das sogar gestern, glaube ich, schon in der Vorlesung gesagt, die wichtigsten Leute sind die, die hinschauen oder wenigstens nicht wegschauen, hinschauen. Das Hinschauen ist natürlich, man meint, man könne sich was drunter vorstellen. Vielleicht ist es aber doch wichtig, nochmal es konkret zu machen und ein Beispiel zu geben. Was bedeutet das, wenn ein Lehrer hinschaut? Sieht der dann, dass die Schulhefte fleckig sind, nicht weil jemand ein Schlamper ist, sondern weil die Hausaufgaben am Küchentisch gemacht werden?
Ja, dieser Blick für Details kann es sein, aber auch so etwas wie, die meisten Lehrer haben mir immer vorgeworfen, du schreibst ja gute Noten in den Klausuren und sitzt da und sagst nie was. Du bist so maulfaul, das nervt uns. Dann gab es aber auch 2, 3 Lehrerinnen und Lehrer, die haben dann mich irgendwann zu Einzelgesprächen zu sich gebeten und haben jetzt nicht direkt gefragt, warum bist du immer so still, sondern die haben sich vorher überlegt, was fragen ich jetzt dieses Kind, damit ich rauskriege, was da zu Hause abgeht. Und so haben die durch gezieltes Fragen herausbekommen, wo ich herkomme, was mit meiner Mutter passiert ist, dass mein Vater abwesend ist, dass ich bei der Tante lebe, die es sehr schwer hat. Und dann haben die auch mal meine Tante kontaktiert, mit ihr mal gesprochen und das einbezogen in ihre Bewertung meiner sogenannten Leistungen. Das ist etwas, was wichtig ist, weil ich mich dann gefühlt habe. Also ich dachte, ach, okay, da ist jetzt wirklich jemand, der mich nicht dafür verurteilt, dass ich bin, wie ich bin, sondern fragt, warum ist es so? Das heißt noch immer nicht, dass das gut zu finden ist, dass ich da still bin, aber dass man daran arbeitet, es irgendwie zu ändern. Das sind die Dinge, die ich meine. Aber ne, dazu sind Einzelgespräche nötig, dazu ist es nötig, dass man sich auf einzelne Menschen einlässt. Und wenn man so viele Schülerinnen und Schüler hat, kann ich verstehen, dass das den Lehrkräften oft schwer fällt. Aber es lohnt sich und ich glaube auch, dass das jedem Lehrer, jeder Lehrerin tut das doch gut, muss es doch gut tun, sich dazu durchzuringen, zu sagen, das ist auch mein Werk. Ja, also am Montag, da als mein Lehrer auch im Publikum war, war es mir wichtig, ihn persönlich zu begrüßen. Der wichtigste Lehrer in meiner Schullaufbahn, weil er dann eben auch gesagt hat, ja, für mich ist das ein Traum, sagt er, was ja auch zeigt, okay, er weiß schon, dass ich auch Produkt seiner Arbeit bin, das ist doch schön und sowas, das muss es häufiger geben, dafür braucht es bessere Voraussetzungen natürlich.
Das ist auch richtig, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben jetzt tatsächlich nochmal etwas Musik, auch wieder von dir ausgewählt. Es gäbe sogar 2 Stücke zur Auswahl, da wir aber so viel geredet haben, nehmen wir, glaube ich, Jennifer Lopez.
Ja, bitte, aufdrehen. Children growing, women producing, men go working, some do steal, everyone's got to make.
you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing.
Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ihr hört den Tübinger Campusfunk Radio Micro Europa im Rahmen der Poetikdozentur 2023. Ist heute bei mir zu Gast Christian Baron. Ich bin Dorothee Kimmich. Schon wieder Musik von dir ausgewählt. Natürlich mit, ich glaube, da braucht man nichts zu sagen, warum jetzt dieser Text ausgehört hat, dieser Song. Wie seid ihr eigentlich an eure Musik gekommen? Also woher habt ihr es kaufen müssen? Radio, Fernsehen, wie war's?
Oh Gott, jetzt so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber ich komme jetzt Opa erzählt vom Krieg mäßig vor. Ja, das Radio, das lineare Radio war damals für mich noch wahnsinnig wichtig für uns. Das war immer irgendwie da. Jeder hatte irgendwie entweder so ein tragbares mit Batterien dabei oder zu Hause dann eben ein fest installiertes. Und das Musikfernsehen war damals noch sehr, sehr wichtig. Es gab MTV, es gab Viva. Die Musikvideos wurden noch sehr aufwendig produziert, inklusive auch hier zu diesem Song vor der ganzen YouTube-Zeit als oder was es da so gibt, das war schon wahnsinnig wichtig und ja, so sind wir drauf gekommen. Wir haben das auch aufgezeichnet dann natürlich mit entweder Musikkassetten oder Videokassetten damals noch. Das habe ich von meinem Vater gelernt, wie man das macht. Also das, ja, da habe ich teilweise sogar heute noch solche Aufnahmen zu Hause rumliegen.
Ich glaube, jeder hat noch irgendwo ein paar Kassetten, oder?
Ja. Ich habe manchmal sogar selbst solche Sendungen dann draus drumherum gebastelt, dass ich dann so behauptet Fußballberichte dann noch eingesprochen habe oder Interviews mit meinen Geschwistern geführt habe. Ich habe ja noch zwei Schwestern zusätzlich. Das ist mit Stimmenimitationen gearbeitet. Das hat schon riesig Spaß gemacht.
Das weist dann auf den Beruf hin.
Ja, irgendwie hat es dann doch schon darauf hingedeutet, dass es mal in diese Richtung gehen könnte.
Du bist tatsächlich dann auch Journalist geworden. Im Moment bist du arbeitest gar nicht mehr als Journalist, aber hast es lang gemacht und auch als Allrounder.
Ja, richtig. Also ich habe eigentlich im Sport angefangen, wollte Sportjournalist werden, weil ich eben, ja, wer in Kaiserslautern aufwächst, kommt um den ersten FCK nicht herum. ein absoluter Junkie dieses Vereins und das wollte ich werden. Aber dann irgendwann kam dann die Politik dazu, die Wirtschaft dazu und die Kultur eben genauso auch. Irgendwann habe ich dann sogar Theaterkritiken geschrieben. Also ich habe dann diesen sogenannten sozialen Aufstieg auch noch in der Zeitung, was das Prestige angeht, mit vollzogen. Und auch immer, weil wenn ich so von Ressort zu Ressort gewandert bin, gemerkt, wie dann jeder über den anderen redet. Ne? Dann sind die Sportkollegen sind dann im Feuilleton dann auch, ach ja komm, die machen halt ihren Sportgedöns und die Sportler, ah, du gehst jetzt zu den Künstlern. Ja, da macht man, hier machen ja hier die Kernerarbeit, aber du gehst jetzt dahin. Tschüss, viel Spaß.
Aber die Künstler in diesem Ressort, die waren dann auch der Auslöser fürs Buch letztlich, oder?
Also ja, so
eine Geschichte von Konstellationen, an denen viele beteiligt waren. Manchmal der Zufall, du selber, aber auch viele andere.
Ja, ein Mann seiner Klasse gäbe es nicht ohne die Freiheit in der Form, die ich dort bekam. Die gibt es eben in der Zeitung nach wie vor eigentlich nur im Feuilleton, sonst nirgendwo. Und da ging es, dass ich das Wort ich benutzt habe in einem Text. Das ist im deutschen Journalismus, ist das ja nicht gerne gesehen und gelesen. Ich habe es dann getan. Der Text hieß Ein Mann seiner Klasse. Es ging um den eigenen Vater. Der Text lief wahnsinnig gut und der Betrieb, der Literaturbetrieb hat mitgelesen. Zu meinem Glück und gesagt, probier's mal. Nur deswegen habe ich es überhaupt probiert, ob ich über einen literarischen Text schreiben kann. Das wusste ich vorher nicht. Und wir haben dann verschiedene Leute gesagt, könnte was werden, ja. Ist dann ja auch was geworden.
Und was ist jetzt ein literarischer Text für dich? Also wir machen uns ja überflüssig viel Gedanken über die Frage, was ist so eine Autobiografie, wie viel Fiktion, was weiß ich, da geht es ständig bei uns drum. Und tatsächlich ist es dein Leben und trotzdem ein literarischer Text. Und das ist auch wichtig, dass es keine Dokumentation, das ist keine Sozialdokumentation, das ist keine abgeschrieben aus dem Dossier des Sozialamts, wie der kleine Christian es dann doch noch geschafft hat.
Ja, bei einer journalistischen Reportage hätte ich wirklich jeden Fakt prüfen müssen und ob das wirklich so stattgefunden hat. Mit der Entscheidung zum literarischen Text vertraue ich eben der Erinnerung und die Erinnerung ist eine genuin literarische Kategorie, weil sie nie in unserer Erinnerung nie das sind, was wir sehen würden, wenn wir in eine Zeitmaschine steigen und 20 Jahre vorher wieder rausgehen und das zu sehen. Die arbeiten und verändern sich, auch die Perspektiven anderer Menschen auf dieselbe Situation und das zusammenzufügen ist dann irgendwann einmal, wenn man es konsequent durchzieht, muss dann ein literarischer Text rauskommen.
Und das bedeutet aber auch, dass das Buch erst jetzt hat geschrieben werden können, weil möglicherweise eine Verarbeitungszeit dazwischen liegt oder eine Veränderung, die du auch durch Studium und Schule durchgemacht hast und die Perspektive, sehr viel Perspektivänderungen drin. Also auch die Perspektive auf deinen Vater, das hätte ja auch ein Wutbuch werden können, wenn es vor 10 Jahren geschrieben worden wäre.
Ich bin sehr froh, dass das nicht der Fall ist, weil dann wäre es definitiv ein sehr schlechtes Buch geworden, wenn das so eine reine Abrechnung oder so gewesen wäre. Das ist sowas, ist für mich dann auch nicht wirklich interessant, sondern das Interessante fängt dann an oder literarisch Spannende, wenn Ambivalenzen reinkommen und auch kein Urteil in dem Sinne vorgegeben wird, weil das ist ja auch nicht die Aufgabe von Literatur, auch eigentlich nicht direkt des Journalismus, aber erst recht nicht der Literatur, sondern zu erzählen, möglichst verschiedene Seiten zu betrachten und dann kann jeder selber entscheiden. Das ist mir wahnsinnig wichtig und dieser Ich-Erzähler in Ein Mann seiner Klasse kommt ja auch nicht zu einem so eindeutigen Urteil, außerdem, dass er dem Verzeihen doch wahnsinnig nahe ist, dem Versöhnen und dem Verzeihen, diesem Vater, der ja gestorben ist, mein Vater ist gestorben, als ich 18 war, also 8 Jahre nach meiner Mutter, so dass ich dann vollweise war und da mussten dann nochmal ein paar Jahre vergehen, um diese Wunden nicht heilen zu lassen, die werden nie heilen, sondern sie einfach auch mal wieder eingehend betrachten zu können.
Ja, und immer noch bin ich nicht ganz fertig mit der Tatsache, dass genau diese Dinge, die ja dann auch den Leser und die Leserinnen dazu bringen, sich ganz anders mit so einem Text zu befassen, als mit einer analytischen Dokumentation und dass da tatsächlich emotionale Verbundenheit oder eine wahnsinnige Rolle spielt, die im Text investiert ist. Also sonst geht's ja gar nicht. Ne? Also man muss sich das ja auch zulassen können. Und das kommt ja dann wiederum bei den Leserinnen und Lesern an. Und dass das auch Teil dieser politischen Arbeit ist, das ist, glaube ich, gar nicht zu überschätzen, würde ich sagen.
Ja, aber auf keinen Fall sollte man natürlich das Schreiben mit Therapie verwechseln. Das ist es auch nicht. Häufiger wurde ich danach gefragt, aber nein, das ist für mich kein therapeutischer Akt. Es ist schon gut, dass es Psychotherapeuten gibt, die machen ihren Job. Und meiner ist es, einen guten Text zustande zu bringen. Das Reden darüber, das kann therapeutisch sein. Mhm. Wenn ich bei Lesungen mit Menschen in Kontakt komme, wie jetzt bei den Vorlesungen auch wieder, die fast nie oder sogar nie über ihre eigenen biografischen Wunden sprechen und auf einmal fangen die an, sich mir zu öffnen in einem Gespräch. Das kann diese Wirkung haben und dann ist es auch wirklich fordernd, aber sehr schön für mich, dass ich dann manchmal, wenn ich dann alleine bin, mit diesen Geschichten ins Hotelzimmer gehe und dann denke, boah, das ist richtig hart, aber irgendwie auch sehr schön, dass die Menschen diese Kraft haben.
Da war ich sogar selber gestern einigermaßen überrascht, dass nach dieser Vorlesung der ganze Saal da während dieses kleinen Empfangs plötzlich geraunt hat und alle Leute hatten das dringende Bedürfnis, ihre eigene Biografie zu erzählen. Und plötzlich hat man tatsächlich von vielen, wo ich das überhaupt nicht gedacht hätte, erfahren, dass sie aus, also vorsichtig gesagt, nicht akademischen Milieus stammen. Und die ganzen anderen Geschichten haben wir, glaube ich, gestern Abend nicht gehört, die dann auch noch dazugehören. Christian, ich danke dir sehr für diesen Vormittag, für diese Stunde und überhaupt, dass du da bist. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die dir sehr herzlich danken, schon für einen ersten Abend. Wir freuen uns auf den Film, wir freuen uns auf dein nächstes Buch und hoffen, dass wir dich auch ab und zu in Tübingen wieder begrüßen können. Und ich hatte den Eindruck, dass sie gestern Abend Schlange gestanden sind für weitere Einladungen. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Sendung zur Tübinger Poetik Dozentur 2023 angelangt. Zu Gast war bei mir im Studio Christian Baron, nicht mehr aus Kaiserslautern, sondern aus Berlin. Vielen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio. An den Reglern, sage ich noch schnell, saß heute Klaus Klein. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr zum Nachhören in der Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vielen Dank, dass ihr den Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle eingeschaltet habt. Und damit verabschiede auch ich mich vom Mikrofon. Einen schönen Tag. Ich war Dorothy, oder bin es immer noch Dorothy Kimmich.
Danke, tschüss. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall. Say you gotta do. Carve your shadow on my soul. Even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light, light, a light, a light, a light, a light, light, a 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 we'll be right back.